Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In der heutigen Episode schließen wir den Themenblock Doppelgänger ab. Wir besprechen das Hörspiel Doppelte Täuschung von den drei Fragezeichen. Einer der Ganoven wird darin ausnutzen, dass es seinem Bruder gleicht wie ein Ei dem anderen. Hallo Heike.
Hallo Marc. Zu den speziellen Fakten. Die Doppelte Täuschung ist die Hörspielfolge 102 aus dem Jahr 2002. Sie basiert auf dem gleichnamigen Buch von André Marx. Das ist Band 98 und ist ein Jahr früher erschienen. Auf dem Cover sehen wir ein stilisiertes Porträt, einen Mann mit schwarzen Haaren und schwarzem Bart, ziemlich bedrohlicher Blick. Und angeschnitten sehen wir auch noch eine Spiegelung dieses Gesichts. Also auch im Cover ist genau wie im Titel schon angedeutet, dass hier mit Mehrdeutigkeiten gespielt wird. Im Klappentext erfahren wir, dass Bob wieder einmal Zeuge eines Bankraubs wird. Er kann einen Blick auf den Täter erhaschen. Dieser Täter scheint kurze Zeit später in der Zentrale der drei Fragezeichen aufzutauchen, kann aber glaubhaft versichern, dass er nur der Zwillingsbruder wäre. Es wird allerdings auch schon im Klappentext angedeutet, dass bald nicht mehr klar ist, mit welchem der Brüder die drei Fragezeichen es zu tun haben. Das Hörspiel geht ziemlich genau eine Stunde und die erzählte Zeit sind 3 Tage.
Die Geschichte im Hörspiel startet in der Zentrale. Justus und Peter schauen fern. Sie seppen sich so durch die Programme und sehen zufällig einen Bericht über einen Banküberfall in Rocky Beach. Eine Reporterin interviewt gerade Bob. Die Reporterin stellt sich vor als Jenny Collins und die kennen wir schon aus der vorherigen Hörspielfolge, dem Hexenhandy. Der Täter ist beim Rausstürmen aus der Bank über Bobs Fahrrad gestolpert und hat dabei seine Präsidentenmaske verloren. Bob konnte deshalb einen Blick auf das wahre Gesicht des Täters werfen. Ein Mann Mitte 40, schwarze lockige Haare, schwarzer Bart. Interessant fand ich hier, dass die Präsidentenmaske im Buch eine Maske einer historischen Person war, in dem Fall von Michael Jackson. Ich frage mich bei solchen Änderungen immer, ist das gemacht worden, damit das Hörspiel zeitloser wirkt? Oder gibt es da vielleicht sogar Rechtsprobleme, da man ja nicht über Michael Jackson spricht, sondern den Namen Michael Jackson für irgendeine Geschichte verwendet? Bob gibt noch an, dass er später bei Inspektor Cotta ein Phantombild erstellen soll. Und Jenny teilt dem Zuschauer mit, die Polizei habe bereits erste Fahndungserfolge. Sie habe nämlich den Fluchtwagen des Bankräubers gefunden, allerdings nach wie vor keine Spur des Täters. Justus jedoch wittert einen neuen Fall für die drei Fragezeichen.
Jetzt machen wir einen Zeitsprung. Wir sind immer noch in der Zentrale, aber jetzt am Abend des gleichen Tages. Bob kommt endlich auch dazu. Justus und Peter fragen ihn, wie war es denn bei der Polizei? Daraus muss ich schließen, dass sie vorher schon mal Kontakt hatten mit Bob. Und im Buch ist es tatsächlich so, dass Justus und Peter direkt, nachdem sie diesen Bericht im Fernsehen gesehen haben, zum Tatort geeilt sind, dort noch auf Inspektor Cotta getroffen sind und live mitbekommen haben, dass der Bob mitgenommen hat ins Präsidium. Es wurde ein ausführliches Protokoll aufgenommen und Bob war sich gar nicht klar, dass es eine halbe Stunde dauern kann, einen einzigen Augenblick zu beschreiben. Außerdem war auch die Erstellung des Phantombilds sehr langwierig. Bob musste sich am Computer tausende von Mündern, Nasen und Augen anschauen und daraus die Einzelteile zusammensuchen, die am ehesten dem Gesicht des Täters entsprechen. Und bei dieser Beschreibung musste ich sofort an eine TKKG-Folge denken, nämlich Hexenjagd in Lerchenbach, wo Helga Götze ja auch versucht, einen Täter mithilfe der Fotofit-Methode zu beschreiben.
Ich habe da im TKKG-Buch mal nachgeschaut, wie das dort beschrieben ist. Ich habe es mir damals nämlich immer so vorgestellt, das Buch ist von 1982, dass man eine Reihe an DIN A4 Glassichtfolien hat und dort an den entsprechenden Stellen Münder, Nasen und Stirnpartien aufgedruckt sind. Und man legt einfach eine Reihe an Glassichtfolien übereinander und hat dann, wenn man es sich im Gegenlicht anschaut, ein Bild. Es ist aber dort etwas anders beschrieben. Es gibt nämlich einen sogenannten Montagerahmen in der Fotofit-Methode und man schaut wahrscheinlich eher auf Teile von Fotos, Breite von DIN A4, sage ich mal, und dann 5 cm hoch für eine Stirn oder 2 cm hoch für einen Mund und legt sich dann wirklich puzzelmäßig ein Gesicht zusammen. Und wahrscheinlich hat Bob es am Computer genauso gemacht.
Im Hörspiel erwähnt Justus ja auch noch, das menschliche Gesicht sei ja mehr als die Summe seiner Einzelteile. Und das wird im Buch auch noch ein bisschen weiter ausgeführt, denn Bob sagt, nachdem er fertig war und die richtigen Einzelteile seiner Meinung nach zusammengesetzt hatte, sah das Gesicht irgendwie total verzogen und künstlich aus. Und danach sei noch ein Phantomzeichner, also ein Mensch, gekommen und habe das Ganze geglättet, bis es wirklich aussieht wie ein reelles Gesicht. Um das Phantombild zu erstellen, mussten hier also Mensch und Technik Hand in Hand zusammenarbeiten. Das Ergebnis ist allerdings sehr gut geworden. Bob hat eine Kopie des Phantombilds mitgebracht und das ist fast so gut wie ein Foto. Bob erwähnt jetzt noch, dass die Polizei davon ausgeht, dass der Täter sich diesen auffälligen schwarzen Bart wahrscheinlich abrasieren wird, um nicht so schnell erkannt zu werden. Obwohl seine beiden Detektivkollegen der Meinung sind, dass sie mit den Fahndungsmethoden der Polizei überhaupt nicht mithalten können und auch gar keinen Anhaltspunkt sehen, wo sie Ermittlungen starten könnten, ist Justus trotzdem der Meinung, das ist unser neuer Fall.
In der nächsten Szene, es ist immer noch Tag 1, sitzt Justus alleine abends in der Zentrale. Seine Kollegen sind schon nach Hause gegangen. Er sinniert aber weiter über den Fall. Irgendwann hat er aber auch keine Lust mehr, verlässt die Zentrale. Da steht plötzlich ein Mann vor ihm. Justus erschrickt, denn der Mann, das ist der Bankräuber. Der kann ihn aber schnell beschwichtigen und ihm klarmachen, er ist Jeremiah King, er ist der Zwillingsbruder des Bankräubers, das wäre nämlich sein Bruder Abraham. Die beiden gehen in die Zentrale und Jeremiah erklärt, er möchte die 3 Fragezeichen engagieren. Sie sollen für ihn nämlich seinen Bruder, den Bankräuber, finden. Als Grund gibt er an, sein Bruder habe früher viele Dummheiten gemacht und wenn die Polizei ihn jetzt finden würde, dann würde er wahrscheinlich für lange Zeit ins Gefängnis müssen. Er, Jeremiah, könne aber versuchen, mit Abraham zu reden und ihn zu überzeugen, sich selbst zu stellen. Und dann wird seine Strafe wohl deutlich geringer ausfallen. Er gibt auch noch an, wie er die 3 Fragezeichen gefunden hat. Beim Interview wurde nämlich erwähnt, dass Bob zu den in Rocky Beach ja gut bekannten 3 Detektiven gehört. Auch befürchtet Jeremiah nicht, dass man ihn für den Bankräuber hält, denn er arbeite in einer Versicherungsagentur und hat ein wasserdichtes Alibi und das wird die Polizei auch sehr leicht rausfinden können. Justus lässt hier allerdings noch offen, ob die Detektive den Fall übernehmen werden. Und er bittet sich Bedenkzeit aus bis zum nächsten Tag.
Am nächsten Nachmittag nach der Schule treffen die 3 Fragezeichen in der Zentrale wieder zusammen. Justus hat seinen Kollegen von der nächtlichen Begegnung erzählt und Peter wettet, Justus hätte diesem Klienten schon zugesagt und den Fall übernommen. Justus widerspricht jetzt formal, er hätte den Auftrag noch nicht angenommen, aber eigentlich hat Peter schon recht, denn Justus hat natürlich Blut geleckt und er hat den Auftraggeber für diesen Nachmittag nochmal in die Zentrale bestellt, um ihm dann seine Entscheidung mitzuteilen. Und prompt steht Jeremiah King auch schon wieder vor der Tür und möchte halt jetzt wissen, ob die 3 Fragezeichen seinen Auftrag übernehmen wollen. Bob bleibt erstmal die Spucke weg, denn er sagt, Jeremiah sehe seinem Bruder Abraham, also dem Bankräuber, den er ja gestern gesehen hat, wirklich verdammt ähnlich, auch wenn Jeremiah keinen schwarzen Bart trägt. Aber wir wissen ja schon, wahrscheinlich wird auch Abraham sich den in naher Zukunft abrasieren. Kurzer Einschub, im Hörspiel wird er Jeremiah genannt, was mir aber komplett gegen den Strich geht, weil das für mich ein Zwitter ist. Also entweder spricht man ihn komplett deutsch aus, Jeremiah, so wie Jeremias Bohnsen bei den 5 Freunden auf dem Leuchtturm. Oder man spricht ihn halt komplett englisch aus mit Jeremiah und das werde ich tun, sonst breche ich mir nämlich hier irgendwie die Zunge ab. Justus entscheidet jetzt also im Namen der 3 Fragezeichen, ohne seine Kollegen so richtig angehört zu haben, dass die Detektei den Fall übernehmen wird. Überreicht Jeremiah offiziell ihre Karte, die dann auch brav vorgelesen wird, und bittet Jeremiah jetzt als ersten Anhaltspunkt mal alles zu erzählen, was er über seinen Bruder Abraham zu sagen hätte, angefangen mit dessen Adresse. Justus ist zwar auch klar, dass Abraham wahrscheinlich nicht so dumm sein wird, zu seiner Wohnung zurückzukehren. Die Polizei wird ihn da ja wahrscheinlich auch als allererstes suchen, aber irgendwo muss man ja schließlich mit den Ermittlungen anfangen. Nachdem auch die Honorarfrage geklärt ist, wir nehmen kein Geld für unsere Ermittlungen, übergibt Jeremiah den 3 Fragezeichen noch seine Handynummer, damit sie in Kontakt bleiben können und dann trennen sich die Wege wieder.
Nachdem sich also Jeremiah verabschiedet hat, fahren die 3 Detektive mit Peters MG nach San Fernando zur Wohnung von Abraham King. Es ist ein heruntergekommenes Mietshaus, die Haustür ist auch offen, sie kommen also problemlos rein. Sie finden das Klingelschild von Abraham King, er wohnt im 2. Stock, die Deckenleuchte geht nicht. Und Peter hat zuerst noch ein bisschen Angst, denn in einer Ecke des Flurs gibt es einen Schatten, aber das sind nur alte, ausrangierte Möbel, die irgendjemand dorthin gestellt hat. Das scheint in diesem Haus aber niemanden zu stören. Die 3 klingeln bei Abraham, aber es öffnet niemand. Und sie wollen schon Peter bitten, mit seinem Dietrich die Tür zu öffnen, als sie ein Geräusch von der Treppe hören. Glücklicherweise können sich alle 3 schnell hinter den Möbeln verstecken. Ein Mann nähert sich und Peter erkennt ihn sofort. Das ist Abraham King. Der Mann öffnet die Tür, aber es sieht so aus, als ob er dafür einen Dietrich benutzt. Er schließt die Tür aber nicht komplett, sie ist nur angelehnt. Justus schleicht sich näher und kann durch den Türspalt sehen, der Mann verwüstet die Wohnung, er scheint etwas zu suchen. Die Durchsuchung dauert aber nicht lange. King verlässt die Wohnung wieder und Justus hat einen Plan. Er möchte nämlich mit Bob zusammen in Peters Wagen King verfolgen und Peter soll derweil hier bleiben und die Wohnung ebenfalls durchsuchen.
Peter weiß zwar jetzt nicht so genau, wonach er eigentlich suchen soll, aber natürlich gehorcht er dem ersten Detektiv, macht sich mit seinem Dietrich am Schloss zu schaffen, denn King hat die Tür hinter sich zufallen lassen. Er braucht zwar etwas länger, aber auch er schafft es problemlos, das Schloss zu knacken. Peter sieht sich flüchtig in der verwüsteten Wohnung um, aber sein Blick fällt auf das Fenster und er sieht, dass sich zwei Streifenwagen nähern. Der Gedanke ist, oh je, wahrscheinlich hat ein Nachbar das Phantombild erkannt, die Polizei gerufen und die werden jetzt natürlich diese Wohnung hier durchsuchen und eigentlich King erwarten. Aber wenn sie hier einen Einbrecher finden, das wäre wahrscheinlich für Peter auch nicht so gesund. Er muss also schnellstens verschwinden. Er schafft es auch noch unerkannt in den Flur. Und als er unten wieder auf der Straße steht, sieht er zu seinem Erstaunen, dass Justus und Bob ein bisschen belämmert neben seinem Auto stehen. Sie haben nämlich nicht dran gedacht, dass Peter natürlich den Autoschlüssel in der Hosentasche hat. Sie konnten King, der mit dem Auto weggefahren ist, also nicht verfolgen. Das ist eigentlich eine ganz schöne Szene, denn es zeigt, dass auch Justus nicht immer alles unter Kontrolle hat und manchmal halt einfach was schief geht. Shit happens. King ist jetzt also erstmal über alle Berge und die drei Fragezeichen haben keinen Anhaltspunkt, wo sie ihn jetzt weiter suchen sollten. Aber Justus wäre nicht Justus, wenn er nicht von diesem Ausflug nach San Fernando trotzdem eine neue Erkenntnis mitnehmen würde. Er sagt nämlich, er findet es durchaus merkwürdig, dass Abraham King in seine eigene Wohnung mit einem Dietrich einbricht und die Wohnung dann auf der Suche nach irgendwas komplett auseinandernimmt.
Die drei fahren zurück zur Zentrale und diskutieren. Wer war jetzt der Mann, der in die Wohnung eingebrochen ist? Abraham kann es ja eigentlich nicht gewesen sein. Warum soll der in seine eigene Wohnung mit einem Dietrich einbrechen und sie dann auch noch verwüsten, wenn er was sucht? Jeremiah kann es eigentlich auch nicht gewesen sein, denn er hat ja den drei Fragezeichen die Adresse gegeben. Und wenn er in Abrahams Wohnung irgendetwas hätte suchen wollen, dann hätte er das ja wohl gemacht, bevor er die drei Fragezeichen beauftragt hat. Dennoch ist Justus jetzt misstrauisch geworden und merkt an, man soll in Zukunft immer, wenn man mit Jeremiah zu tun hat, ein gewisses Maß an Vorsicht walten lassen. Peter hat in der Wohnung allerdings einen Fund gemacht. Unter der Matratze hat er nämlich einen Brief gefunden und vermutet, dass der Mann, der die Wohnung durchsucht hat, so weit gar nicht gekommen ist, denn er habe ja wahrscheinlich auch durchs Fenster gesehen, da kommt Polizei, und musste schnell die Wohnung verlassen. Bob muss jetzt also das Lenkrad übernehmen. Peter holt einen Brief aus seiner Jackentasche heraus. Der Brief ist an Abraham gerichtet und es ist immer die Rede davon, dass wir entschieden haben und wir jetzt etwas machen müssen. Ich habe es immer so verstanden, derjenige, der den Brief geschrieben hat, und Abraham zusammen haben etwas entschieden. Es geht jetzt darum, dass das gute Stück nicht jetzt schon zu Geld gemacht wird, sondern man nach einem Jahr Wartezeit noch ein weiteres halbes Jahr warten will, denn im Moment sei es noch zu gefährlich. Allerdings gibt es ein Problem, denn das gute Stück sei in einem Haus am Sunny Mountain versteckt. Das ist aber baufällig und das soll in nächster Zeit abgerissen werden. Man müsse also das Stück jetzt irgendwo anders lagern. Das allerdings ginge nur gemeinsam und der Schreiber bittet Abraham, sich doch bei ihm zu melden. Und mit diesen Neuigkeiten können die Detektive jetzt noch nichts anfangen. Sie sind alle ratlos.
Der Tag hält jedoch noch eine weitere Überraschung bereit. Als sie nämlich spät abends, es ist schon nach 22 Uhr, an ihrer Zentrale zurückkommen, finden sie in ihrem Briefkasten einen Brief, adressiert an die drei Fragezeichen. Als sie den Umschlag öffnen, sehen sie ein großformatiges Schwarz-Weiß-Foto. Es ist unscharf und es sind Streifen drauf. Es sieht so aus, als ob jemand ein Bild von einem Fernsehmonitor abfotografiert hätte. Das Foto zeigt einen Mann mit schwarzen Locken und einem Bart, der ein großes, flaches Objekt trägt. Da das Foto unscharf ist und die Perspektive anscheinend auch relativ ungünstig, sind sie sich nicht sicher, aber der Mann könnte durchaus Abraham King sein. Die Perspektive des Fotos legt jetzt auch nahe, dass möglicherweise dieses Foto aus einer Überwachungskamera stammt. Es ist wohl schräg von oben aufgenommen. Und Justus schließt jetzt, das ist Abraham King, der irgendwie auf frischer Tat bei einem Diebstahl ertappt wurde. Wer ihnen dieses Foto zugespielt hat und was das eigentlich alles soll, darauf kann Justus sich allerdings auch erstmal keinen Reim machen. Auf der Rückseite des Fotos findet sich allerdings eine Adresse von einer gewissen Trisha Wilson. Und das ist jetzt natürlich der logische nächste Schritt. Am nächsten Tag, weil heute ist es ja schon zu spät, wollen die drei Fragezeichen also diese Trisha Wilson in Malibu aufsuchen und sie fragen, was es denn mit diesem Foto auf sich hat.
Am nächsten Tag fahren die drei Fragezeichen mit dem Fahrrad nach Malibu Beach, wo Trisha Wilson wohnt. Sie sind unangemeldet. Miss Wilson erklärt ihnen aber, sie habe ihnen keinen Brief geschickt. Als aber die Rede auf ein Foto kam, wird sie neugierig und lässt sie ein. An den Wänden ihres Hauses hängen Gemälde über Gemälde. Sie ist nämlich Malerin und wird demnächst eine Ausstellung durchführen. Als die drei Fragezeichen ihr das Bild zeigen, erklärt sie, ja, das sei in ihrem Haus aufgenommen worden. Das sei nämlich das Standbild einer Überwachungskamera. Vor einem Jahr wäre nämlich bei ihr eingebrochen worden und man hätte einen wertvollen Spiegel gestohlen. Einen 500 Jahre alten spanischen Spiegel des Eroberers Cortés mit einem Wert von etwa 1,5 Millionen. Sie erklärt uns dann, wie es eigentlich zu diesem Überwachungsvideo und dem Foto gekommen ist. Damals wäre ein Künstler bei ihr gewesen und er hätte eine Videoinstallation machen wollen. Er habe also in einigen Räumen ihres Hauses Kameras aufgehängt und die Besucher der damaligen Ausstellung heimlich gefilmt. Und daraus wollte er dann irgendetwas Künstlerisches zusammenschneiden. Eines Abends gingen nun Trisha Wilson und der Künstler zum Abendessen aus, haben aber vergessen, die Kameras auszustellen. Und das war just jene Nacht, in der der Einbruch stattgefunden hat. Und als die beiden dann zurückkamen, hatten sie Bildmaterial vom Dieb. Die Polizei hat ermittelt, aber die Fahndung blieb bis jetzt erfolglos. Da das Video auch in den Nachrichten damals gesendet worden ist, bleibt nun weiter unklar, wer den drei Fragezeichen das Foto geschickt hat. Das könne sozusagen jeder gewesen sein.
Justus möchte sich das Video jetzt natürlich auch in voller Länge ansehen. Trisha Wilson geht bereitwillig darauf ein. Sie legt eine Videokassette in ihren Videorekorder ein und das Band, das ein Zusammenschnitt aus den verschiedenen Kamerablickwinkeln ist, ist kaum eine Minute lang. Man sieht eben den Dieb durch verschiedene Räume laufen und nachdem Bob diesen Mann jetzt aus verschiedenen Blickwinkeln gesehen hat, ist er sich sicher, das muss Abraham King gewesen sein. Trisha Wilson erzählt jetzt auch noch, was die Polizei ermittelt hat. Der Dieb sei demnach durch ein Fenster eingestiegen, habe im Haus die Alarmanlage deaktiviert, dann den Spiegel in eine Decke eingeschlagen, aber sei nicht auf demselben Weg wieder verschwunden, denn der Spiegel ist so schwer und unhandlich, dass man damit unmöglich aus dem Fenster klettern kann. Also sei er dann durch die Haustür verschwunden. Die Polizei hat sich gewundert, wie schnell das Ganze vor sich gegangen ist. Die Kameras müssen wohl mit einem Zeitstempel versehen sein, sodass man aus den verschiedenen Kameras einen zeitlichen Ablauf zusammenschneiden konnte, wann der Einbrecher in welchem Raum war. Und somit hat man eben dann auch das Video zusammengeschnitten. Und die Polizei geht davon aus, das muss ein Profi gewesen sein, der sehr gut vorbereitet war, sonst wäre das in der Zeit gar nicht zu schaffen gewesen. Justus verspricht Miss Wilson jetzt, den Spiegel für sie zu finden. Die drei Fragezeichen nehmen also praktisch einen zweiten parallelen Fall an und dann verabschieden sie sich wieder. Justus' Kollegen sind jetzt ein bisschen ärgerlich, weil sie sind der Meinung, Justus nimmt den Mund mal wieder ganz schön voll und sie sehen überhaupt keinen Anhaltspunkt, wie sie diesen Spiegel wieder beschaffen sollen, aber naja, wir kennen halt Justus.
Die nächste Szene finde ich persönlich sehr schwierig zusammenzufassen. Es ist eine Theorieszene. Bob wirft den interessanten Gedanken ein, vielleicht gibt es ja gar keine Zwillingsbrüder, und es war immer der Bankräuber, der auch die drei Fragezeichen engagiert hat. Justus sieht darin aber keinen Sinn. Und jetzt fällt für mich das Zitat der Hörspielfolge. Warum ein doppeltes Spiel spielen, wenn man gar kein Spiel spielen muss? In der Zentrale sehen sie auch, dass der Anrufbeantworter blinkt. Und als sie abhören, ertönt die Stimme von Jeremiah King, der sich zum einen nach dem Stand der Ermittlungen erkundigt und zum anderen mitteilt, ihn wird gleich die Polizei befragen. Er vermutet, ein Nachbar habe den Polizisten mitgeteilt, da wohne jemand, der aussieht wie der Bankräuber und er sei für den Rest des Tages nicht mehr erreichbar. Damit ist auch Bobs Theorie für die drei hinfällig, denn die Polizei wird natürlich jetzt sehr schnell herausfinden, ob es wirklich einen Zwillingsbruder gibt und ob Jeremiah ein Alibi hat. Die drei Fragezeichen glauben nun, das Stück, von dem in dem Brief die Rede ist, den Peter in Abraham Kings Wohnung gefunden hat, das sei nun der gestohlene Spiegel. Dazu würde auch der Zeitrahmen passen. Im Brief ist ja die Rede davon, dass man nach einem Jahr Wartezeit jetzt noch ein halbes Jahr warten will. Der Brief scheint also ungefähr in der aktuellen Zeit geschrieben worden zu sein. Und der Einbruch bei Trisha Wilson geschah ja auch vor einem Jahr. Sie vermuten weiter, dass Abraham die Bank jetzt überfallen hat, weil er Geldprobleme hat. Und darauf deutet ja auch ein bisschen seine Wohnsituation hin. Justus hat aber mittlerweile noch eine Entdeckung gemacht. Auf dem Überwachungsvideo bei Trisha Wilson hat er nämlich als einziger bemerkt, dass es höchstwahrscheinlich zwei Einbrecher gewesen sein müssen. Denn man sieht zweimal eine Hand und einmal hat diese Hand eine Armbanduhr um und einmal nicht. Und es macht ja wohl keinen Sinn, dass ein Einbrecher während des Einbruchs seine Armbanduhr abnimmt. Da Bob ja den einen Einbrecher als Abraham King erkannt hat, vermuten die drei nun, Jeremiah und Abraham haben zusammen diesen Einbruch begangen. Und dann ist jetzt auch klar, warum Jeremiah die drei Fragezeichen beauftragt hat. Sie sollten für ihn Abraham vor der Polizei finden, damit die beiden Brüder zusammen den Spiegel in ein anderes Versteck bringen können, bevor Abraham vielleicht wegen dieses dummen Banküberfalls von der Polizei geschnappt wird. Denn, wie wir aus dem Brief wissen, sie können den Spiegel ja nur gemeinsam aus dem Haus rausholen. Nun werden die Aufgaben verteilt. Peter bleibt in der Zentrale am Festnetztelefon als Notfallreserve. Justus und Bob fahren zum Sunny Mountain, denn sie wissen ja, dass dort der Spiegel ist. Und Bob wirft sogar ein, dass eventuell auch Abraham King sich in diesem Haus versteckt hält. Denn ein verlassenes Haus in einer einsamen Gegend, das wäre ja ein perfekter Ort für einen Mann, der untertauchen muss.
Justus und Bob brechen also auf zum Sunny Mountain. Es ist auch tatsächlich kein Problem, das bewusste Haus zu identifizieren. Es gibt da wirklich nur eins, das offensichtlich baufällig aussieht und demnächst abgerissen werden soll. Und als die beiden Fragezeichen sich dem Haus nähern, können sie beobachten, wie Mr. King aus dem Haus kommt. Bob hatte also wirklich den richtigen Riecher. Der Bankräuber hat sich genau hier in diesem verlassenen Haus versteckt. Justus und Bob sind in dieser Szene wirklich komplett hundertprozentig davon überzeugt, dass sie gerade Abraham King gesehen haben. Mir ist nicht ganz klar, was sie da so sicher machen kann. Wir haben ja jetzt schon herausgearbeitet, dass Justus herausgefunden hat, dass auch der Zwillingsbruder Jeremiah, ihr Auftraggeber, ihnen offensichtlich nicht reinen Wein eingeschenkt hat und dass sie ihm gegenüber auch misstrauisch sein müssen. Die beiden Brüder sehen ununterscheidbar aus. Wir könnten es hier also genauso gut mit Jeremiah zu tun haben. Vielleicht geht Justus davon aus, naja gut, der weiß wirklich nicht, wo sein Bruder sich aufhält. Außerdem hat er uns gerade vor einer halben Stunde erzählt, dass er jetzt den Rest des Tages auf dem Polizeirevier verbringt. Aber wie gesagt, der kann einem viel erzählen. Ob man das jetzt alles glauben muss, ist nicht so wirklich sicher. Und auch wenn Jeremiah nicht weiß, wo sich sein Bruder Abraham aufhält nach dem Bankraub, dieses verlassene Haus, wenn die beiden Brüder gemeinsam dort den Spiegel versteckt haben, wäre doch irgendwie naheliegend. Da könnte auch Jeremiah drauf kommen. Aber sei es drum, die beiden Fragezeichen sind einfach davon überzeugt, der Bankräuber Abraham King hat das Haus gerade verlassen. Insofern ist Justus' erster Plan obsolet, dass sie nachschauen wollen, falls der Bankräuber da ist, sollte Bob ihn ablenken, damit Justus schnell ins Haus schlüpfen kann, um nach dem Spiegel zu suchen. Jetzt ist der Bankräuber ja aus dem Weg, also können die beiden Detektive gemeinsam das Haus betreten und zu zweit den Spiegel suchen. Sie schauen sich kurz im Haus um und Justus entscheidet, wir müssen in den Keller. Hier oben gibt es überhaupt keine Möglichkeit, so einen großen Spiegel zu verstecken. Und im Keller stoßen sie dann auch tatsächlich hinter einer verschlossenen Stahltür, die Justus mit dem Dietrich öffnet, auf einen Kellerraum. Plötzlich ertönt eine Stimme hinter ihnen. Wer seid ihr und was habt ihr hier zu suchen? Und als die beiden Detektive sich umdrehen, stehen sie Mr. King gegenüber. Cliffhanger, Szenenwechsel.
Wir sind jetzt wieder bei Peter in der Zentrale. Er ist sehr nervös. Die drei Fragezeichen haben ja gerade herausgefunden, dass Jeremiah und Abraham zusammen einen Diebstahl begangen haben. Und da klopft es plötzlich an der Tür. Und wer steht vor ihm? Jeremiah King. Zuerst fragt dieser, wo denn die anderen beiden Fragezeichen sind. Peter erzählt ihm aber nichts vom Sunny Mountain, sondern sagt nur, die wären kurz etwas besorgen. Auf Nachfrage gibt dieser Jeremiah dann noch an, bei der Polizei wäre alles gut gelaufen. Aber im Wesentlichen sei er hier, um den Auftrag für die drei Fragezeichen zu beenden. Nachdem die Polizei jetzt Abrahams Identität kennt, macht es ja keinen Sinn mehr, dass die drei Fragezeichen auch noch parallel nach seinem Bruder suchen. Dann klingelt plötzlich das Telefon, Peter hebt ab und am anderen Ende der Leitung ist eine Stimme, die behauptet, hier ist Jeremiah King. Peter ist natürlich maximal verblüfft und leider rutscht ihm der Vorname Jeremiah raus. Und jetzt weiß natürlich auch sein Besucher, da ist noch jemand, der behauptet, Jeremiah King zu sein. Wir haben hier ein Problem. Wer jetzt der Echte ist und wer der Falsche, das bleibt für Peter offen und das blieb auch für mich als Hörer offen.
Mit diesem Cliffhanger springen wir jetzt wieder zurück in den Keller am Sunny Mountain, wo Justus und Bob ja einem weiteren Mr. King gegenüberstehen, der sie fragt, wer seid ihr und was habt ihr hier zu suchen? Justus geht jetzt in die Offensive und sagt dem auf den Kopf zu, Sie sind der Bankräuber Abraham King Und außerdem haben sie vor einem Jahr zusammen mit ihrem Bruder Jeremiah einen Spiegel geklaut und hier irgendwo versteckt. Mr. King ist jetzt irgendwie auch erstmal verwirrt, weiß nicht so genau, was er mit diesen Detektiven anfangen soll, sperrt sie zunächst mal in den Keller ein und zieht sich nach oben in das Haus zurück, um erstmal nachzudenken. Bob findet ihre Situation jetzt relativ hoffnungslos, denn da unten im Keller haben sie natürlich keinen Handyempfang, keinen Kontakt zur Außenwelt. Aber Justus freut sich erstmal, denn er hat neue Informationen erhalten, denkt er jedenfalls. Er findet es auf jeden Fall bemerkenswert, dass dieser King, der vor ihnen stand, gefragt hat, wer seid ihr? Wenn es sich um Jeremiah gehandelt hätte, hätte er ja alle drei Fragezeichen gekannt. Er hat sie ja schließlich beauftragt. Und wenn es Abraham gewesen ist, der hätte zumindest Bob erkennen müssen. Den hat er ja während des Bankraubs durchaus sich näher anschauen können. Außerdem untersucht Justus den Kellerraum, wo sie sich befinden, jetzt noch ein bisschen genauer. Eigentlich befindet sich darin nur eine große Heizungsanlage. Aber komischerweise gibt es Kratzspuren rund um die Abdeckung dieser Heizung. Und als Justus sämtliche Schrauben löst, stellt er fest, dahinter befindet sich gar keine Heizungsanlage, das ist nur eine Attrappe. Er findet nämlich einen großen Safe und dieser Safe hat drei Schlüssellöcher. Und jetzt fällt es Justus wie Schuppen von den Augen. Es gibt drei Brüder King. Die haben zu dritt den Spiegel hier in einem Safe mit drei Schlüssellöchern deponiert, sodass sie halt nur zu dritt, jeder mit seinem eigenen Schlüssel, den Spiegel in Sicherheit bringen können, weil die Brüder sich wohl gegenseitig nicht über den Weg trauen. Mittlerweile gibt es oben im Haus ein bisschen Tumult und plötzlich öffnet sich die Tür und einer der King-Brüder schubst jetzt auch Peter mit in den Kellerraum und sperrt ihn zu den anderen Fragezeichen. Peter ist jetzt maximal verwirrt, stammelt erstmal was von, ich habe hier gerade mit zwei Jeremiahs zu tun gehabt. Einer stand vor mir und einer hat mit mir telefoniert. Und der eine hat mich jetzt hierher verschleppt. Und was ist denn eigentlich überhaupt los? Justus informiert jetzt auch Peter darüber, dass er davon ausgeht, es gibt drei Brüder. Also die King-Brüder sind eigentlich Drillinge. Und Justus tippt darauf, dass sie es jetzt hier gerade im Haus mit Abraham und dem dritten Bruder zu tun haben, denn nur der dritte Bruder könnte sinnvollerweise fragen, wer seid ihr, weil er die drei Fragezeichen halt noch nie gesehen hat. Während eines kurzen Wortgefechts zwischen den beiden King-Brüdern im Haus hat Peter unterwegs übrigens auch noch das Wort Bombe aufgeschnappt.
Die Tür des Kellers öffnet sich und zwei King-Brüder kommen herein. Jetzt erfahren wir auch, wie sie heißen. Sie sprechen sich nämlich gegenseitig an als Abraham und Jacob. Das ist der unbekannte Dritte. Sie wollen die Adresse von Jeremiah von den Fragezeichen haben. Die haben die drei aber selbst nicht, aber sie haben die Handynummer und die geben sie auch weiter. Danach bleiben sie noch eine halbe Stunde eingesperrt. Die Tür öffnet sich wieder. Jetzt haben sich die King-Brüder vermehrt und jetzt stehen drei identisch aussehende Männer vor ihnen. Abraham, Jeremiah und Jacob. Jetzt geht Justus zur Attacke über. Er hat nämlich mit den wenigen Informationen, drei Schlüssellöcher, Bombe und Spiegel, sich eine Theorie gebastelt und er droht nun den Verbrechern, den Dietrich in eins der Schlüssellöcher des Safes zu stecken, denn dann würde die Bombe hochgehen. Die Verbrecher sind verblüfft und Jeremiah bestätigt das auch, man muss mit drei Schlüsseln gleichzeitig den Safe öffnen, ansonsten wird genau das passieren, was Justus sich gedacht hat. Dann gibt es Zwist unter den Ganoven und vom Ende her der Geschichte hat sich folgende Wahrheit herauskristallisiert. Jeremiah hat die drei Fragezeichen beauftragt, um seinen Bruder Abraham zu finden nach dem Banküberfall. Er wollte diesem den Schlüssel abnehmen und Abraham dann der Polizei übergeben. Dann hätte Jeremiah zwei Schlüssel gehabt und irgendwie auch versucht, den dritten von Jacob zu bekommen, um somit den gesamten Gewinn, den sie beim Verkauf des Spiegels machen, selbst einzustreichen. Justus spekuliert weiter, Jacob habe einen ähnlichen Plan gehabt. Er hat wohl das ganze letzte Jahr seine Brüder überwacht und hat den drei Fragezeichen das Foto der Überwachungskamera von Trisha Wilson geschickt, mit der Hoffnung, dass die drei herausfinden, dass zwei King-Brüder den Einbruch begangen haben. Und da sie ja damals noch nichts von Jacob wussten, hätten sie Jeremiah und Abraham wohl der Polizei als Täter präsentiert. Damit wären diese beiden Brüder aus dem Verkehr gezogen worden und Jacob hat wohl gehofft, irgendwie vorher noch an deren Schlüssel zu kommen. Das wird aber nicht genauer thematisiert. Bei diesen ganzen Theoretisierungen haben nun auch Bob und Peter fleißig mitgeholfen. In der ganzen Szene ist es so, dass die drei Fragezeichen eher mit sich selbst reden und scheinbar völlig vergessen haben, dass da drei Ganoven neben ihnen stehen, eine Bombe und zumindest einer der Ganoven, der Bankräuber, eine Waffe hat. Justus ist nun auch klar, wer der Einbrecher in Abrahams Wohnung war. Das war nämlich Jacob. Das würde auch erklären, warum der mit Dietrich eingebrochen ist. Und er hat mit nicht den Brief gesucht, den Peter gefunden hat. Den Brief hat nämlich Jacob selber geschrieben, sondern er hat den Schlüssel gesucht. Den konnte er aber nicht finden, denn den Schlüssel hatten die King-Brüder alle immer am Körper getragen. Weiter müssen sie aber nicht theoretisieren und auch nicht mehr lange drohen, damit die Bombe zur Explosion zu bringen, denn plötzlich steht die Polizei im Raum, Inspektor Cotter mit 4 Kollegen. Peter hat nämlich geistesgegenwärtig, als Jacob ihn aus der Zentrale entführt hat, während der Fahrt mit seinem Handy in der Hosentasche eine SMS an Cotter geschrieben. Das kann, glaube ich, durchaus funktionieren, denn wir befinden uns ja Anfang der 2000er, Tastenhandys. Und ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man versiert ist im Umgang mit dem Handy, durchaus erfühlen kann, was man da jetzt macht und wie oft man auf welche Taste tippen muss, damit es ein O wird und kein Q. Die Geschichte endet nun damit, dass Justus Cotter noch den Rat gibt, einen Bombenexperten zu rufen, damit dieser den Safe fachmännisch öffnet.
Diesmal habe ich das Buch gelesen und ich würde da gerne noch ein paar Ergänzungen aus dem Buch anbringen. Zunächst mal sind wir in der Eröffnungsszene beim Banküberfall live dabei. Wir erfahren also nicht nur aus diesem Interview mit Jenny Collins und dem Fernsehbericht davon, sondern begleiten Bob praktisch in die Bank. Besonders viele Informationen kriegen wir zwar auch nicht von, aber zumindest haben wir hier eine aktive Szene. Dann ist die erste Begegnung zwischen Justus und Jeremiah King ziemlich dramatisch. Also sie findet durchaus abends auf dem Schrottplatz statt, aber Justus glaubt eben, den Bankräuber zu erkennen. Er unternimmt einen Fluchtversuch, will sich in der Zentrale verbarrikadieren, aber King ist schneller. Er stellt Justus, überwältigt ihn, drängt ihn praktisch gegen die Wand und lässt ihn dann aber plötzlich wieder los, um ihm zu erklären, er sei gar nicht der Bankräuber. Das ist eigentlich noch eine Action-Szene, die man hier im Hörspiel rausgekürzt hat. Außerdem gibt es im Buch auch noch ein Unterscheidungsmerkmal der King-Brüder. Jeremiah, der Auftraggeber, niest in der Zentrale nämlich ständig. Er ist allergisch auf den Entwickler im Fotolabor. Und der King, der Peter in der Endszene in der Zentrale gegenübersteht, der niest eben nicht. Daraus muss Peter dann wahrscheinlich schließen, dass er hier Abraham gegenübersteht. Denn dass es noch einen Dritten gibt, weiß er zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht. Außerdem gibt es noch einen Ermittlungsschritt, der komplett rausgekürzt wurde. Jeremiah kennt nämlich gar nicht die Adresse von seinem Bruder Abraham. Die müssen die 3 Fragezeichen erstmal ermitteln. Und der Anhaltspunkt ist, dass Abraham Jeremiah sporadisch mal besucht. Und wenn er das tut, dann steigt er immer in einem bestimmten Hotel ab. Und Justus programmiert jetzt flugs einen Virus, schickt den per E-Mail an dieses Hotel und reist dann dort an und bietet an, diesen Virus wieder zu entfernen. Es handelt sich dabei um ein Fragezeichen, das auf dem Monitor erscheint, das ständig die Farbe wechselt, von weiß nach rot nach blau. Und außer diesem Fragezeichen kann man mit dem Computer gar nichts mehr anfangen. Man kann keine Programme mehr laufen lassen. Man sieht immer nur dieses farbwechselnde Fragezeichen. Justus reist jetzt also in diesem Hotel an, gibt sich als Gast aus und sagt, ah, ja, dieses komische Fragezeichen, diesen Hitchcock-Virus hatte ich auch mal. Ich weiß auch, wie man den wieder los wird. Und der Hotelportier ist natürlich super erleichtert, dass da sofort einer kommt, der sich damit auszukennen scheint, lässt Justus an den Computer und der kann dann unauffällig den Meldezettel von Abraham King einsehen und ermittelt somit dessen Heimadresse. Außerdem gibt es auch noch eine weitere Action-Szene und die ist jetzt wirklich ziemlich dramatisch. Peter findet nämlich nicht bei ihrem ersten Besuch bei Abrahams Wohnung diesen Brief von Jacob an Abraham, sondern die 3 Fragezeichen starten nochmal einen weiteren Einbruch ein paar Tage später. Justus zerstört dabei mutwillig das Polizeisiegel, denn die Polizei hat die Wohnung natürlich versiegelt, nachdem sie da war und den ersten Einbruch aufgenommen hat. Und die 3 Fragezeichen werden bei diesem Einbruch fast erwischt. Sie müssen über die Feuerleiter entkommen, krabbeln aufs Dach. Und da die Polizei ihnen schon fast auf den Fersen ist, müssen sie auf das Dach des Nachbargebäudes springen. Im 3. Stock, es ist zwar nur 2 Meter entfernt, aber trotzdem, glaube ich, würde ich mich da in dieser Situation lieber von der Polizei ertappen lassen, als dass ich riskiere, da irgendwie 10 Meter auf die Straße runterzufallen. Außerdem gibt es noch 2 leichte Korrekturen in der Charakterzeichnung. Also einmal ist Justus nicht ganz so der übermächtige Intellekt, der beim ersten Sehen des Videos bei Trisha Wilson sofort die Lösung entdeckt, sondern er lässt sich das Video mitgeben. Er hat irgendwie das Gefühl, er hat da was übersehen. schaut sich in den nächsten Tagen dieses Video dutzendfach immer wieder an, bis ihm irgendwann die Erleuchtung kommt, da ist die Uhr, die plötzlich verschwunden ist. Es müssen zwei King-Brüder involviert gewesen sein. Und auf der anderen Seite muss ich die Ehre von Peter ein bisschen verteidigen. Der stellt sich nicht ganz so trottelig an, dass er in der Zentrale sofort sich verplappert, Jeremiah am Telefon, sodass der andere King-Bruder, der ihm gegenübersteht, sofort merkt, was los ist. Sondern er reagiert ein bisschen souveräner, hat den Eindruck, dass er irgendwie beide Kings so weit besänftigt hat, dass keiner gemerkt hat, dass hier irgendwas komisch ist, hat sich dabei aber doch so auffällig verhalten, dass Jacob King, der bei ihm in der Zentrale war, was gemerkt hat. Der verschwindet zwar, aber beobachtet die Zentrale weiter und als Peter aufbricht, um Justus und Bob am Sunny Mountain zur Hilfe zu eilen, wird Peter dann unterwegs geschnappt. Ich fand das Buch jetzt hier eine gute Ergänzung zum Hörspiel, aber das Hörspiel steht auch sehr gut für sich selbst.
Ginge das denn heute? Jacob hat sich ja einmal Peter gegenüber als Jeremiah ausgegeben. Da Peter Jeremiah nicht gut kennt und die Brüder sich völlig gleichen, ist das durchaus möglich, dass das für eine gewisse Zeit funktioniert. Dass dann auch noch Jeremiah anruft, das war halt Pech. Schwieriger wird es schon, wenn Jeremiah zu Jacob sagt, sei mal für einen Tag mein Bruder, geh mal in die Firma, ich möchte gerade jetzt eine Bank überfallen. Jacob müsste in dem Fall ja genau die Arbeit seines Bruders nachvollziehen können und die Polizei könnte ja überprüfen, ist derjenige, der dort war, derjenige, der auch Ahnung von der Materie hat? Oder macht er zum Beispiel nur Sachen, die jeder machen kann, wie Kaffee holen? Wenn es ein Kundengespräch gegeben hat, könnte man den Kunden fragen, war denn dein Gesprächspartner kompetent? Das wird also immer schwieriger. Wer hat aber jetzt den Bankraub begangen? Wenn alle drei King-Brüder leugnen, dann wird es sehr schwierig herauszufinden, wer es denn wirklich war. Das Erste, was einem da einfällt, sind natürlich Fingerabdrücke. Denn Fingerabdrücke sind auch unter genetisch eineigen Zwillingen durchaus unterschiedlich. Die beruhen zwar zum Teil natürlich auch auf den Genen, aber zum großen Teil auch auf der Lage des heranwachsenden Kindes im Mutterleib. Das heißt, da wird man Unterschiede feststellen können. Falls jetzt Abraham bei dem Banküberfall nicht nur seine Maske verloren hat, sondern zum Beispiel auch einen Handschuh oder vielleicht gar keine Handschuhe getragen hat und Bobs Fahrrad angefasst hat beim Darüberstolpern, dann könnte man eindeutig feststellen, wer der Bankräuber war. Falls es so aber nicht gekommen ist, dann fällt einem natürlich als zweites DNA-Analyse ein. Vielleicht hat Abraham ja, beziehungsweise der Bankräuber, Blut verloren, als er gestolpert ist und er hat sich verletzt. Jetzt ist es leider so, beim genetischen Fingerabdruck, den man normalerweise durchführt, untersucht man nicht das gesamte Genom, sondern nur ausgewählte Stellen, ein paar Dutzend, in der Regel Stellen, bei denen kleine DNA-Abschnitte vervielfältigt sind und Menschen unterschiedliche Anzahl eben dieser Vervielfältigungen haben. Und wenn man genügend untersucht, dann wird es einfach so unwahrscheinlich, dass zwei zufällig ausgewählte Personen exakt das gleiche Muster an, sagen wir mal, drei Dutzend Stellen haben, man die DNA eindeutig zuordnen kann. Bei eineigen Zwillingen ist das aber bei den untersuchten Stellen dummerweise der Fall, dass die absolut identisch sind. Was man in dem Fall machen kann, ist natürlich eine komplette Genomsequenzierung. Das war beim Humanen Genomprojekt noch eine Riesenaufgabe, hat eine Dekade gedauert und die Kosten gingen in die Milliarden. Heutzutage ist das aber auch fast kein Problem mehr. Ein menschliches Genom komplett zu sequenzieren, ist eine Sache von weniger als einem Tag und kostet auch nur noch ein paar Hunderter. Zwillinge haben nun durchaus einzelne Mutationen, in denen sie sich unterscheiden. Denn eine Zellreplikation ist immer ein bisschen fehlerbehaftet. Fehler werden korrigiert, aber halt nicht zu 100%, was im Nachgang auch gut ist, denn sonst gäbe es keine Evolution. Aber es kann durchaus sein, dass bereits im Mutterleib sich irgendwann eine Mutation bei Abraham ausgebildet hat, die Jacob zum Beispiel nicht hat, und dass man die, wenn man das gesamte Genom sequenziert, feststellen könnte. Was man auch machen kann, das fand ich eine sehr interessante Methode, ist eine Methylierungsanalyse. Denn die Gene des Menschen ändern sich ja nicht zielgerichtet aufgrund von Umwelteinflüssen. Die Kinder werden nicht größer, nur weil man immer ins oberste Regal greift. Lassen wir jetzt mal so Sachen wie Sonnenbrand und Tumore weg. Was sich aber aufgrund von Umwelteinflüssen ändert, ist zum Beispiel das Methylierungsmuster. Denn das hat unter anderem die Funktion, Gene zu regulieren. Und wenn jetzt Menschen in unterschiedlichen Umwelteinflüssen aufwachsen, dann kann es durchaus sein, wenn der eine zum Beispiel raucht und der andere sich gesund ernährt, dass deren Muster sich über die Zeit verändert. Und wir wissen ja, dass Abraham in San Fernando wohnt und Jeremiah in Pasadena. Und vom Buch her wissen wir ja auch, dass Jeremiah eine Allergie hat. Da gibt es also durchaus Unterschiede. Wenn man nun also Zugriff auf alle drei King-Brüder hat und eine solche Analyse durchführt und feststellt, die sind paarweise unterschiedlich in ihren Methylierungsmustern und man dann noch DNA am Tatort findet, könnte man dadurch auch feststellen, wer der drei der Bankräuber gewesen ist, unabhängig davon, ob sie leugnen oder vielleicht sogar alle drei gestehen.
Das Problem bei diesem Methylierungsmuster ist meines Erachtens dann wahrscheinlich eher, wie groß ist die Probe, die ich habe, also diese DNA-Probe, die der Täter am Tatort verloren hat. Denn eine normale genetische Analyse beruht halt auf PCR und damit auf Vervielfältigung der DNA, die ich gefunden habe. Aber das Methylierungsmuster lässt sich halt nicht ohne weiteres vervielfältigen. Wenn die Probe also nicht ausreicht, um das Methylierungsmuster zu analysieren, dann habe ich da leider auch mit Zitronen gehandelt. Dann gibt es auch noch eine weitere Limitation dieses Methylierungsmusters. Das ist nämlich sowohl zeitlich als auch gewebsspezifisch variabel. Über ein Methylierungsmuster könnte ich also höchstwahrscheinlich keinen Cold Case klären. Wenn ich also DNA finde und 30 Jahre später irgendwelche Verdächtigen teste, dann wird in diesen 30 Jahren über Umwelteinflüsse sich das Methylierungsmuster schon wahrscheinlich geändert haben, sodass ich nicht mehr sicher bin, ob ich da den richtigen identifizieren kann. Außerdem, wie gesagt, gewebsspezifisch. Das heißt, wenn ich Blutspritzer finde, dann müsste ich das auch mit einer Blutprobe vergleichen und nicht zum Beispiel mit einem Rachenabstrich, weil das Rachengewebe möglicherweise andere Methylierungsmuster aufweist als das Blut. Ich möchte jedenfalls nicht der Staatsanwalt sein, der die King-Brüder anklagt oder nachweisen muss, welcher von den dreien jetzt der Bankräuber war. Denn jede Zeugenaussage muss ja irgendwie hier akribisch geprüft werden. Wenn irgendein Zeuge aussagt, ja, während der Tatzeit habe ich King da und da gesehen, abseits vom Tatort, dann muss ja immer überprüft werden, irgendwie, welcher von den Kings war das denn? Und da es drei gibt, gibt es ja immer noch zwei verschiedene Möglichkeiten, wer es gewesen sein kann, außer dem Bankräuber. Also das stelle ich mir sehr knifflig vor. Allerdings sind das eben Probleme, die in Kinderhörspielen in der Regel negiert werden. Denn egal wie stark die Beweise sind, die die Kinderdetektive erbracht haben wollen, meistens endet es dann doch mit einem Geständnis und damit kann man den Täter zweifelsfrei verurteilen.
Welche Fragen blieben offen? Ich habe mich gefragt, wie die King-Brüder denn darauf gekommen sind, den Spiegel in diesem verlassenen Haus unterzubringen. Sie mussten ja eine Heizungsanlage im Keller installieren. Wer hat die gemacht? Das konnte natürlich nicht geschehen, während das Haus noch bewohnt ist. Das heißt, vor einem Jahr, als sie den Plan gefasst haben, war das Haus auch schon leer. Und wenn es jetzt schon baufällig ist, dann muss es damals wahrscheinlich auch schon marode gewesen sein. Hatten Sie irgendwie Informationen darüber, dass der Eigentümer des Hauses bzw. des Grundstückes nicht vorhat, das in den nächsten Jahren zu verkaufen? Denn das wäre mein erster Gedanke, wenn irgendwo ein Haus vor sich hin verrottet, dass das demnächst mal abgerissen wird und das Grundstück verkauft und eventuell was Neues gebaut wird.
Ich habe mich gefragt, woher Jeremiah denn so genau zu wissen glaubt, dass gleich die Polizei bei ihm auftaucht, um ihn zu befragen und sein Alibi zu überprüfen. Wenn tatsächlich einer seiner Nachbarn das Phantombild gesehen hat und ihn verpfiffen hat, hier, der Bankräuber wohnt hier, dann wird die Polizei ja wahrscheinlich versuchen, ihn zu überraschen und sich nicht irgendwie telefonisch noch ankündigen. Außerdem frage ich mich, ob man in so einer Situation wirklich seelenruhig abwartet, bis irgendwann die Polizei bei einem auftaucht, weil man hat ja ein Alibi, oder ob man nicht proaktiv zur Polizei hingehen würde, hallo, ich sehe zwar aus wie das Phantombild, aber ich war es nicht und ich kann es auch beweisen. Als Unschuldiger würde man das wahrscheinlich tun, aber da Jeremiah ja sein eigenes Süppchen kocht und die Polizei nicht mit der Nase draufstoßen will, dass er einen Zwillingsbruder hat, weil er Abraham ja vor der Polizei finden will, ist es hier noch halbwegs glaubwürdig, dass er eben nicht so reagiert. Was mir auch nicht so ganz klar geworden ist, hatten die Brüder jetzt teilweise Kontakt miteinander oder nicht während des letzten Jahres? Im Buch ist es ja so, dass Jeremiah Abrahams Adresse gar nicht kennt und Justus die erst noch ermitteln muss. Aber angeblich haben sich laut Buch Jeremiah und Jacob zusammengetan und über Abrahams Kopf hinweg entschieden, dass sie den Spiegel noch mindestens ein weiteres halbes Jahr liegen lassen wollen. Und nur deshalb ist Abraham durchgedreht und hat gemeint, ich brauche jetzt aber sofort Geld und hat die Bank überfallen. Jacob hat Abraham den entsprechenden Brief geschrieben. Aber wie gesagt, Jacob und Jeremiah müssen sich vorher ja irgendwie kurzgeschlossen haben. Also müssen die ja irgendwie sich zusammengetan haben. Wenn jetzt aber Abraham und Jacob im Abbruchhaus im Sunny Mountain überlegen, wie kommen wir denn eigentlich an Jeremiah ran und müssen Justus nach dessen Handynummer fragen, scheinen ja Jeremiah und Jacob doch keinen Kontakt gehabt zu haben. Andererseits dröselt Justus auf, dass Jacob beide Brüder die ganze Zeit überwacht hat. Das passt für mich irgendwie nicht zusammen, dass Jacob keine Möglichkeit sieht, außer über Justus an seinen Bruder Jeremiah ranzukommen.
Ich habe mich noch gefragt, wie jetzt genau dieser Einbruch vor einem Jahr eigentlich vonstatten ging. Justus ist ja überzeugt, es waren Abraham und Jeremiah, die eingebrochen sind. Wo war Jacob in dem Moment? Da alle drei Brüder ja Geld von dem Spiegel kriegen wollen, darauf deuten die ja das Safe mit den drei Schlüssellöchern hin, müssen ja alle drei irgendwie involviert gewesen sein. Hat Jacob den Kontakt zum Hehler hergestellt oder das Ganze ausbaldowert? Aber dafür würde sich doch Jeremiah viel besser eignen, denn dieser arbeitet ja als Versicherungsmakler und wir wissen ja, dass Trisha Wilson eine Ausstellung wohl jedes Jahr durchführt. Dazu müssen Bilder wahrscheinlich auch besonders versichert werden. War es ein Inside-Job? Ist Jeremiah in seiner Eigenschaft als Versicherungsmakler mal bei Trisha Wilson gewesen und konnte so auch die Alarmanlage ausspionieren? Sah man vielleicht auf dem Überwachungsvideo dann Abraham und Jacob statt Abraham und Jeremiah?
Und schließlich klingt die Theorie, die Justus da baut, dass die Brüder sich gegenseitig in die Pfanne hauen wollten, also die Polizei auf die jeweils anderen Brüder hetzen und sie dadurch, dass sie in Haft sitzen, aus dem Verkehr ziehen, eigentlich auf den ersten Blick ganz gut. Ich frage mich allerdings, wie das dann praktisch gehen soll. Wenn die King-Brüder jeweils ihren Schlüssel die ganze Zeit bei sich tragen und dann irgendwann von der Polizei verhaftet werden, dann landet der Schlüssel doch irgendwo in der Asservatenkammer oder in der Aufbewahrung des Gefängnisses oder so, sodass er den Gefangenen, wenn sie entlassen werden, irgendwann wieder übergeben wird. Das heißt, selbst wenn die King-Brüder im Knast sitzen, kann derjenige, der sie da reingebracht hat, schlecht auf diese Schlüssel zurückgreifen. Und selbst wenn er es irgendwie noch schaffen würde, diese Schlüssel an sich zu bringen, wir wissen ja, dass alle drei Schlüssel gleichzeitig gedreht werden müssen. Das heißt, wenn ein King alleine den Spiegel an sich bringen wollte, müsste er noch mindestens einen Komplizen engagieren, der ihm den Schlüssel dreht, wenn er die anderen beiden Schlüssel mit der rechten und der linken Hand gleichzeitig drehen kann. Legt er den Komplizen danach einfach um oder zahlt er den aus oder kriegt er einen Bruchteil oder wie haben sich die Brüder das eigentlich gedacht?
Kommen wir nun zu einigen ähnlichen Folgen. Wir hatten bis jetzt ja die klassischen Doppelgänger, zwei Mädchen, die gleich aussehen. Wir hatten genetische Zwillinge, die aber nicht ausnutzen, dass sie gleich aussehen. Und hier jetzt die King-Brüder, bei denen zumindest Jacob einmal sich als sein Bruder Jeremiah ausgibt, auch wenn er dies nicht direkt im Zusammenhang mit den beiden Verbrechen, Bankraub oder Spiegeldiebstahl tut. Im Gegensatz dazu gibt es aber zum Beispiel die TKKG-Folge, der doppelte Petro, wo eben genau dies von den Ganoven ausgenutzt wird. Es gibt ein Zwillingsbrüderpaar, die einen Bankraub begehen, beziehungsweise einer der Brüder begeht einen Bankraub. Niemand weiß, dass es Zwillinge sind und der zweite sitzt derweil offen und auffällig in einem Restaurant, sodass der Bankräuber für den Fall, dass er erkannt werden sollte, scheinbar ein Alibi hat.
Etwas anders gelagert ist der TKKG-Fall Die Entführung des Popstars. Hier geht es um Zwillinge, die bei der Geburt getrennt wurden. Das eine Mädchen entwickelt sich zu einem gefeierten Popstar mit märchenhaftem Reichtum. Das andere Mädchen möchte an diesem Reichtum auch partizipieren, obwohl sie selbst eben erfolglos geblieben ist. Und die erfolglose Evelyn entführt ihre Schwester und will Lösegeld erpressen. Aber damit die Öffentlichkeit nicht davon erfährt, dass hier irgendwas Komisches vorgeht, übernimmt Evelyn die Rolle ihrer Schwester Casey, sodass anscheinend der Popstar überhaupt nicht verschwunden ist.
In dem 3-Ausrufezeichen Adventskalender Eisprinzessin in Not nimmt eine Frau einen neuen Job an. Sie soll die Hauptrolle in einer Eisrevue spielen und sie kann sehr gut Schlittschuh fahren. Da sie kurz zuvor aber einen neuen Mann kennengelernt hat und mit diesem möglichst viel Zeit verbringen will, nutzt sie kurzerhand aus, dass sie eine Zwillingsschwester hat, die ihr gleicht und auch leidlich Schlittschuh fahren kann. Diese muss dann manchmal die Probe übernehmen, was durchaus auffällig ist, denn die Leistungen der Hauptdarstellerin variieren dann. Das ist zwar in dem Sinne jetzt kein Verbrechen, aber durchaus Vertragsbruch, denn durch Unterschrift, dass sie eben jene Hauptrolle spielt, hat sie sich ja wohl auch verpflichtet, am Training teilzunehmen, um in der Aufführung möglichst gut zu sein.
Die Zwillingshaftigkeit kann man jetzt nicht nur ausnutzen, um Verbrechen zu begehen, sondern irgendwie auch, um sie aufzuklären, so wie bei Hani und Nani in 1000 Nöten. Dort wird eine der Schwestern entführt, ohne dass die Verbrecher wissen, dass sie hier einen Teil eines Zwillingspärchens gekidnappt haben. Und die andere zeigt sich jetzt plötzlich außerhalb des Gefängnisses, sodass die Verbrecher davon ausgehen müssen, dass ihre Gefangene entflohen ist. Das stiftet Verwirrung und sorgt dafür, dass die Verbrecher überwältigt werden können.
Und dann gibt es nur noch ganz anders gelagerte Fälle, zum Beispiel den Fall des akustischen Doppelgängers. Die drei Fragezeichen, der riskante Ritt, sind ein solcher Fall. In einem Berg ist ein Schatz versteckt, den aber nur ein Esel finden kann, weil nur er kennt den Weg. Dummerweise ist der Esel aber störrig und nur ein Mensch kann ihn dazu bewegen, irgendwo hinzugehen. Der ist aber gerade nicht verfügbar. Ein Ganove möchte aber den Schatz haben und sucht deshalb eine Stimme, die so ähnlich klingt. Er veranstaltet ein landesweites Gewinnspiel, wo man ein Tonband mit bestimmten Sätzen einschicken soll. Dummerweise reagiert aber der Esel auf Tonbandstimmen nicht, obwohl eine der Stimmen sehr ähnlich ist. Deswegen muss der Preis des Preisausschreibens erhöht werden. Der Junge, der den Preis gewinnt, ist nämlich Justus und der fliegt mit seinen beiden Detektivkollegen dann nach Mexiko und soll dort, ohne es zu wissen, zum Auffinden des Schatzes beitragen.
Ähnlich zur Entführung des Popstars gestaltet sich auch die TKKG-Folge Hölle ohne Hintertür, allerdings eher ohne verbrecherischen Hintergrund. Hier geht es wieder um ein Zwillingspaar, wobei der eine in Konflikt mit der Mafia geraten ist, während der andere ein sehr unauffälliges Leben führt. Der unauffällige Zwilling ist allerdings schwer krank und als er dann eines natürlichen Todes stirbt, er wird also nicht von seinem Zwillingsbruder umgebracht oder so, beschließt der Zwillingsbruder, der Stress mit der Mafia hat, einfach das Leben seines Bruders zu übernehmen und sich praktisch dann für die Mafia in Luft aufzulösen.
Und als letzte ähnliche Folge gibt es noch sogenannte charakterliche Doppelgänger. In der TKKG-Folge Entführung in der Mondscheingasse soll nämlich Kommissar Klockner ermordet werden. Der angeheuerte Killer, ein Mann namens Gus Uckmann, erfährt, dass Klockner in Urlaub fährt, fährt dort auch hin, aber er ist zweimal da. Er macht nämlich einmal Maske, sodass er komplett anders aussieht, legt sich auch einen anderen Namen zu. Und dieser Richard Heise, der will Klockner erschießen und dann von der Bildfläche verschwinden. Die Rezeptionistin des Hotels ist nun aber die Tochter des Hotelbesitzers und sie hat ein Hobby. Sie befasst sich nämlich mit Graphologie und analysiert voller Elan immer alle Anmeldezettel. Sie stellt nun fest, dass die graphologischen Merkmale von Gus Uckmann und Richard Heise völlig gleich sind. Und sie sagt im Hörspiel auch den Satz, sie sind charakterliche Zwillinge und die Stimmen, die seien auch völlig gleich. Wovon ich noch nie gehört habe, ist nun, aber das wäre sehr interessant, eine Folge, in der wirklich das passiert, was Bob auch mal anspricht, dass es also jemand gibt, der vortäuscht, es gäbe ein Zwillingspaar und er sei zwei Personen. Aber da ist uns kein Hörspiel eingefallen.
Kommen wir zum Fazit. Beim ersten Hören der doppelten Täuschung war ich echt verblüfft über die Auflösung. Und auch jedes Mal, wenn ich sie nach längerer Zeit wieder höre, bin ich jedes Mal wieder verwirrt, welcher King steht da gerade vor mir. Da musste ich wirklich mehrfach konzentriert zuhören und dann auch vom Ende her aufdröseln, wer ist das jetzt gerade? Ich glaube, dass ich mir mittlerweile in jeder Szene herleiten kann, wer es wirklich ist, aber so richtig hundertprozentig sicher bin ich mir immer noch nicht. Das ist also auf jeden Fall ein Hörspiel, in dem man aktiv mitdenken muss. Wie wir ja in den vielen ähnlichen Folgen gesehen haben, kommen Zwillinge ja doch öfters mal als Motiv vor. Das Ganze auf Drillinge auszuweiten, fand ich jetzt originell, auch wenn es mittlerweile heutzutage nicht mehr ganz so originell ist. Mir sind spontan zum Beispiel zwei andere Produktionen eingefallen. Der Roman Der dritte Zwilling von Ken Follett von 1997 oder auch die kanadische Fernsehserie Orphan Black, die ab 2013 lief. Allerdings geht es hier jeweils um eine Heerschar von Klonen, die von irgendeiner Organisation mit einer Agenda hergestellt wurden und nicht um einfach nur, wie es mir vorkommt, natürliche Drillinge, wie es die King-Brüder sind. auch wenn das schon relativ selten ist. Die Häufigkeit von eineiigen Drillingen wird mit 1 zu 200 Millionen angegeben. Das heißt, eine von 200 Millionen Geburten besteht aus eineiigen Drillingen. Ich finde das Hörspiel sehr gut umgesetzt. Hier muss ich auf jeden Fall André Minninger, der das Buch zum Hörspiel gemacht hat, ein Lob aussprechen. Die Kürzungen, die er vorgenommen hat, sind völlig legitim. Den Hitchcock-Virus fand ich schade, dass der rausgekürzt war, aber er tut natürlich für die Ermittlungsarbeit überhaupt nichts zur Sache. Auf der anderen Seite bin ich eigentlich ganz froh, dass die Szene mit dem Einbruch und dass Justus das Polizeisiegel verletzt rausgeflogen ist. Das brauche ich jetzt nicht wirklich. Im Buch ist der Showdown auch anders gelöst. Da ermitteln nämlich alle drei Fragezeichen getrennt, was dazu führt, dass wir häufige Cliffhanger und Szenenwechsel haben, was ich immer anstrengend finde. Insofern finde ich das hier gut gelöst, dass Justus und Bob zusammenbleiben dürfen und es nur einmal diese Umblende gibt zwischen dem Sunny Mountain und der Zentrale. Auch wenn diese Kürzung dazu führt, dass Peter sich hier ein bisschen trotteliger anstellt, als er müsste, dass er sich nämlich beim Telefonat gleich verplappert. Das habe ich ja schon richtig gestellt, dass er im Buch da etwas souveräner reagiert. Die Auflösung deutet sich jetzt nicht wirklich an, dass Justus nur aus diesen drei Schlüssellöchern im Safe schließt, okay, wir müssen uns hier mit einigen Drillingen zu tun haben, finde ich ein bisschen aus der Luft gegriffen. Das hat sich jetzt nicht wirklich mit Indizien im Verlauf des Buches oder des Hörspiels angedeutet. Aber nun gut, lassen wir Justus halt hier seinen Sherlock-Holmes-Moment. Das ist völlig im Einklang mit der Historie der Serie. Justus braucht am Ende einfach einen Moment, wo er glänzen kann. Darüber kann ich hinwegsehen. Insofern gefällt mir die Folge immer noch sehr gut. Von mir aus auf jeden Fall ein Daumen hoch.
Mein Fazit. Es ist eine sehr komplexe Folge und ich hatte beim ersten Hören nie an Drillinge gedacht. Mich hat die Auflösung total überrascht. Mir gefällt die Anfangsszene sehr gut mit dem TV-Interview. Man ist direkt in der Handlung dabei. Auch die Sache mit dem Videoband, dem Zusammenschnitt und dem Hinweis, Armbanduhr oder nicht, das fand ich eine gute Idee. Es muss für den Autor sehr schwierig gewesen sein, dieses Buch zu schreiben, denn er muss ja nicht nur die Motivlage der drei King-Brüder im Blick halten, sondern auch die Szenen so gestalten, dass die drei Fragezeichen ja eigentlich immer zum falschen Schluss kommen müssen, weil sie ja nicht wissen, dass es drei sind, sondern von zwei Brüdern ausgehen. Das stelle ich mir äußerst schwierig vor, insofern deshalb von mir hier ein Lob an André Marx. Nett fand ich die Idee von Bob, der ja eigentlich auf der richtigen Spur war, als er gesagt hat, vielleicht gibt es gar keine Zwillingsbrüder. Er ging nur in die falsche Richtung. Er hat nämlich daran gedacht, dass es nur ein Bruder, also quasi ein Mann alleine gewesen ist. Wäre er in die andere Richtung gegangen mit Drillinge, dann hätte Bob sehr früh schon das Rätsel gelöst. Das Zitat der Folge stammt ja von Justus, das mit dem Doppelspiel und kein Spiel spielen, das habe ich ja schon angesprochen, das hat mir sehr gut gefallen. Allerdings habe ich mit solchen Folgen, die ein so bombastisches Ende haben, eine so bombastische Auflösung, an die ich nicht gedacht habe, hier zum Beispiel die Drillinge, immer das Problem, dass beim nächsten Hören mir die Folge nicht mehr so gut gefällt. Das ging mir auch so bei Mark Brandes Raumkadett verloren im All, wo es ja zum Schluss rauskam, dass es gar kein echter Flug war. Das sind Hörspiele, die bei mir dann auf der Liste immer weiter unten landen. Nicht, weil sie schlecht sind, sondern einfach, weil ich glaube, die Fallhöhe dann zu groß ist, wenn man am Anfang total überrascht war und jetzt beim zweiten, dritten, vierten Hören denkt, ja klar, es sind Drillinge, erklärt ja alles. Dennoch muss ich sagen, mir hat das Hörspiel Spaß gemacht beim Hören, deshalb gibt es auch von mir einen Daumen nach oben. Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Wir starten im nächsten Monat gleich einen neuen Themendreierblock. Es wird um Geld durch Briefmarken gehen und das erste Hörspiel stammt aus einer neuen Serie, die wir bis jetzt noch nicht besprochen haben, aus der Reihe Detektiv Columbus und Sohn. Bis in 4 Wochen.